Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 78 – Stoisches Journaling. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Ja, wir sind ja jetzt schon im Jahr 2026 ein bisschen fortgeschritten. Die erste Woche liegt schon sozusagen hinter euch, hinter uns auch noch nicht, aber hinter euch. Und vielleicht fragt ihr euch auch so am Anfang des Jahres, was kann ich eigentlich neben guten Vorsätzen vielleicht tatsächlich nochmal in Gang setzen, was meine persönliche Entwicklung aus stoischer Sicht befördern kann. Und darüber wollen Anne und ich heute nochmal sprechen, unter dem Stichwort stoisches Journaling. Und wir wollen auch nochmal einen Hinweis geben, wir haben schon mal in der Episode 61 über den Ansatz des Schreibenden selbst gesprochen, ausgehend von Seneca. Und da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören und wir würden aber jetzt gerne nochmal daran anschließen. Ja, Anne, wie ist das denn bei dir mit der Praxis, mit dem Schreibenden selbst oder mit dem stoischen Journaling? Was ist da deine Haltung dazu?
Ja, es ist überraschenderweise so, dass ich als Autorin und als jemand, der wirklich gerne mit Worten arbeitet, keine Routine gefunden habe, philosophisches Tagebuch zu führen. Mhm. Also ich habe es mal angefangen, ich habe es probiert in den USA damals. Ich bin daran gescheitert und ich kann dir nicht genau erklären, woran es liegt, denn ich kann dir beim richtigen, in Anführungszeichen, Tagebuchschreiben erklären, woran es lag. Das war mir immer so peinlich vor mir selbst. Also habe ich mich immer cringe gefühlt. Es war immer grauenhaft, wenn ich das wieder gelesen habe, was ich für unangenehme, peinliche Gedanken da manifestiert habe. Hat mir immer nicht gefallen. Deswegen habe ich aufgehört, Tagebuch zu schreiben. Das ist ja nun beim philosophischen Tagebuchschreiben, beim Journaling, was ganz anderes, denn da geht es ja jetzt eben nicht darum, dass ich über meine, beziehungsweise es geht eventuell auch darum, aber es hat einen anderen Kontext und es ist ja mit anderen Fragestellungen verbunden, mit den kleinen Hochs und Tiefs des täglichen Lebens, in die man sich da auslässt. Ja, ich kann es dir nicht genau beschreiben. Dieser Cringe-Moment war nicht da, aber ich habe das Gefühl gehabt, mir bringt es keinen wirklichen Mehrwert. Denn jede Routine, die man in sein Leben integriert, ist ja nur nachhaltig, wenn man einen Mehrwert empfindet. Ja. Den habe ich, glaube ich, nicht dabei gehabt, das wirklich schriftlich zu machen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht über mich selbst sagen würde, dass ich nicht eine tägliche Reflexion vornehme. Mhm. Das mache ich schon, aber das ist eben für mich die Abendroutine, nach Seneca, nach den Pythagoreern. Und da können wir gleich ja vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Aber die kurz, nicht mehr so kurz, aber Zusammenfassung von dem, was ich zum Journaling habe als Erfahrung, ist dieses. Und bei dir?
Ja, wir kommen jetzt in die Gefahr einer Anti-Folge zum Thema stoisches Journaling. Weil bei mir gab es auch so eine Phase, wo ich damit rumexperimentiert habe. Und zwar in unterschiedlicher Form. Mal in der Form, dass ich tatsächlich so analog wie bei Seneca in den Büchern über den Zorn beschrieben, abends dieser Gedanke, was ist mir gut gelungen, was ist mir nicht gut gelungen, worüber bin ich froh, kann ich dankbar sein, was gelte es anders zu machen. Und das habe ich auch ein bisschen so gemacht und habe dann aber irgendwie so gemerkt, da war auch für mich nicht so das Feuer drin. So, das war irgendwie so ein bisschen. Also es gab Tage, da war es gut und da war es sehr relevant. Und dann gab es aber auch viele Tage, wo ich das Gefühl hatte, was soll ich denn jetzt aufschreiben? So, ne? Das ist irgendwie, hab ich so gemerkt, dass es nicht so aus mir rausgeflossen ist. Dann habe ich mal als Alternative auch eine Zeit lang morgens zum Beispiel Seneca gelesen, ne? Die Briefe, die er geschrieben hat, oder habe Marc Aurel meine morgens gelesen und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass das in mir eine andere Wirkung erzielt hat. Also dieses tatsächlich so eine Textpassage zu lesen und darüber dann auch so ein bisschen nachzudenken oder auch so eine Anregung mit in den Tag zu nehmen, da hatte ich immer das Gefühl, das schärfte meine Wahrnehmung für die Art und Weise, wie man über Dinge nachdenken kann.
Und wie bist du da vorgegangen bei dieser Auswahl des Impulses? Hast du dich da einfach durch die Briefe an Lucilius gewühlt oder hast du einfach den Epiktet irgendwo aufgeschlagen? Also oder nach einer festen Reihenfolge? Wie hast du das gemacht?
Ich habe einfach die Reihenfolge genommen. Ich habe mir die Briefe genommen, habe vorne angefangen und habe Stück für Stück gelesen, so viel Zeit wie da war. Habe auch durchaus mal dann, bevor der Brief fertig war, aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, da ist jetzt irgendwie gerade ein guter Impuls. Und mehr braucht es jetzt auch gerade nicht. Und den habe ich dann einfach mitgenommen. So, und ja, das war tatsächlich eigentlich so mit das Wirksamste. Und was dann noch im Alltag für mich tatsächlich als Ansatz auch geholfen hat, ist diese Vorstellung, auf meiner rechten Schulter so jemanden dabei zu haben, der aus stoischer Perspektive mich in Situationen so begleitet. So, also diese innere Bereitschaft zur Dissoziation aus der Situation heraus. Und so diese Beobachterperspektive, sagt man ja irgendwie auch eher im Coaching oder in der Therapie, immer wieder einzunehmen und dieser Gedanke, das über den Tag hinweg, wenn es schwierig wird, immer wieder einzuschalten. Das ist was, was ich tatsächlich jeden Tag im Prinzip mache. Und da kommt dann auch immer diese Reflexion rein, okay, was würde mir jetzt helfen? Ne? Also ja, kann ich so machen, dann wird's aber blöd und so weiter. Ne? Also von daher, ich habe so gemerkt, das ist eigentlich eher eine gelebte Achtsamkeit.
Das wollte ich gerade sagen, das ist für mich auch so Prosoké in der Reihenform, dass man wirklich sagt, geh durch den Tag und hab immer so eine, ja, du sagst eine kleine Person auf der Schulter oder den Daimon.
Genau.
Oder eben so eine bestimmte Brille auf, ne, mit der ich mich selber beobachte, mit der ich aus mir rausgehe und gucke, was passiert hier eigentlich gerade mit dir. Aber nochmal kurz zurück zur tatsächlichen Verschriftlichung als Übung. Ich meine, die Vorteile sind mir schon eingängig, dass man sagt, wenn man dadurch, dass man es schriftlich festhält, kommt es überhaupt erst in die reale Welt. Ich glaube, für viele Leute hat dieser Moment, dass man wirklich mit Stift und Papier oder meinetwegen auch am Laptop, für die, denen das einfacher fällt, was schreibt, dadurch, dass es in Worte gegossen ist, hat es nochmal ein anderes Dasein. Und manchmal, das kennt man ja auch von sich selber, kommen Sachen auch erst aus einem raus, während man schreibt und man denkt sich, ach, das denke ich eigentlich oder dieses Gefühl habe ich.
Ja.
Ja, insofern kann ich schon gut verstehen, dass es diese Übungen gibt. Viele sagen ja dann, ja, Marc Aurel hat ja auch schon Stoic Journaling gemacht. Jetzt haben wir gerade diese 3 Folgen gemacht über Marc Aurel und die eine nur über die Selbstbetrachtung. Das hat er ja eigentlich nicht. Er hat ja nicht über sein tägliches Leben sich bestimmte Fragen gestellt oder sich gefragt, was ist eigentlich die Tugend des Mutes und wie kann ich die heute anwenden? Er hat auch nicht reflektiert, wie sein Tag war aus einer philosophischen Haltung, sondern er hat das ja, wie wir es mit Tino besprochen haben, eher gemacht, um bestimmte, ja, stoische Axiome, bestimmte Annahmen, bestimmte Gedanken festzuhalten und nochmal für sich in seinen Kontext zu setzen? Oder wie würdest du das sehen?
Mir genauso, dass er versucht hat, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, eher so stoische Prinzipien.
Ja.
Und gibt dir völlig recht, ich würde das auch nicht als ein Journaling wahrnehmen, weil eben dieses Journaling doch eher mehr ansetzt jetzt an einem konkreten Erlebnisraum, den man hatte. Oder aber, dass man vielleicht über einen Text auch schreibt, ne? Weil, also ich habe zum Beispiel vom Rob Coulter in den USA, mit dem ich ja mal wieder so im Austausch bin, da habe ich mich auch mal mit ihm über das Journaling unterhalten und er hat eine Zeit lang gesagt, also er wechselt auch immer mal wieder. Und er nimmt auch zum Beispiel dann tatsächlich mal so eine kleine Passage und schreibt sich dann auf, was diese Passage für ihn, für sein Leben jetzt gerade so bedeutet. Das wäre so ein bisschen so wie der Massimo Pigliucci, der auch so einen Podcast hat, in dem er einzelne Zitate nimmt und eine Kurzreflexion zu diesen Zitaten macht. Und von daher, ich habe auch eine Zeit lang zum Beispiel morgens, als ich noch mit dem Hund immer spazieren war, habe ich immer eine kurze Passage von ihm gehört, dass er was rausgenommen hat und das reflektiert hat. Das waren 5 Minuten in Summe oder sowas. Und das fand ich auch immer gut, weil das auch immer nochmal mitgenommen hat. Aber das ist natürlich auch wieder nur Rezeption und drüber nachdenken. Es ist definitiv eben nicht diese Eindringtiefe, die ein eigenes Aufschreiben hat. Und da gebe ich dir auch recht. Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht. Es gibt aus dem kreativen Schreiben heraus auch so eine Übung, dass wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, was fühle ich eigentlich jetzt gerade, dass man sich hinsetzt und 30 Minuten einfach ohne Stopp schreibt, wie es einem gerade geht. Und am Ende manifestiert sich immer eine Klarheit über das Gefühl. in dem man gerade ist. Und man bekommt eine Idee davon, was eigentlich gerade mit einem los ist. Und von daher ist das im Sinne einer proto-stoischen Übung, glaube ich, tatsächlich auch sehr gut und sehr hilfreich. Aber in Situationen, in denen eben eine große Unklarheit vielleicht darüber da herrscht, wie du dich gerade fühlst. Das ist ja nicht immer so. Es gibt ja durchaus Situationen, in denen dir relativ klar ist. Da ist dann eher die Frage, jetzt spüre ich das und das, warum spüre ich das? Oder so, ne? Da kann man natürlich dann auch nochmal drüber reflektieren. Aber dann gibt es ja vielleicht auch Tage, in denen einfach die emotionalen Spitzen gar nicht so groß sind und auch die Erlebnisse gar nicht so groß sind, wo das dann so eher so ein bisschen vor sich hinläuft. Und die Frage ist, wie interveniere ich in diesen Strang, ne, diesen Fluss dann da rein? Und da finde ich dann so eine aktive Begleitung für mich produktiver, als mich dann hinzusetzen. Und außerdem Fußnote, ich hatte auch das Gefühl, dass mit morgen- und abendlichem Journaling das in den Tagesablauf unserer Familie nicht so gut reingepasst hat.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss sagen, so schön ich das fände, mich jeden Morgen beim Kaffee nochmal hinzusetzen mit einer Textstelle, wenn ich nach Hause komme, nachdem ich die Kinder in Schule und Kita gebracht habe, dann ist noch nicht mal Platz auf dem Tisch, irgendwo noch ein Buch hinzulegen, sondern da sind überall Krümpel und Kakaoflecken und ich bin erstmal mit der Beseitigung des Chaos beschäftigt.
Ja.
Und bevor ich mich dann weiteren Aufgaben widme, insofern, das kann ich mir leider im jetzigen Moment auch nicht für mich vorstellen, dass es reinpasst. Und genau diese Routinen, die müssen ja immer auch zum Alltag passen, sonst kann man es ja auch nicht nachhaltig integrieren.
Ja, und ich glaube, wichtig ist auch, dass man innerlich eine Verbindung zu der Übung hat, die man macht, weil sonst passiert auch nichts. Also wenn das so aufgezwungen ist und nicht aus dem natürlichen Fluss des Alltags kommt, ist das, finde ich, immer sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dann ist es irgendwann auch verschenkte Zeit, weil die Energie dann nicht da wirklich reingeht. So, ne? Das, auf der anderen Seite, der Gegenläufer ist Dinge, die man nicht regelmäßig tut, die verankern sich auch nicht. Und ich glaube, von daher ist es wahrscheinlich so, dass da jeder tatsächlich seinen Weg finden muss. Ne, dass man so Anregungen von außen nehmen kann und sag mal, wenn man auf seine Art und Weise einen Weg findet, um den Kontakt zur Stoa regelmäßig zu halten, ist das ja an sich schon mal gut.
Genau, was du sagst mit morgen, du hast ja auch diese Morgenmeditation mal eingesprochen hier für den Podcast. Wer da nochmal reinhören möchte, da sind ganz viele Impulse und da sind eben auch Fragen drin, die wichtig sind, um den Tag stoisch zu begehen, sozusagen. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, was das für verschiedene Themen wären, die man sich an so einem Morgen selber stellen könnte. Also zum Beispiel die Frage, was sind denn heute meine Prioritäten? Ne? Was für Herausforderungen werden sich mir stellen und wie kann ich auf eine tugendhafte Art und Weise mit denen umgehen? Wie, was in diesem Tag, der jetzt vor mir liegt, wird in meiner Macht und was außerhalb meiner Macht liegen? Das sind ja so große Themen. Fällt dir da auch noch was zu ein?
Ja, dass ich ganz bewusst zum Beispiel in der Morgenmeditation, die ich da ja auch angesprochen habe, da geht es ja gar nicht um konkrete Dinge, einzelne Dinge, die passieren, weil ich die noch gar nicht vorhersehen kann. Und das war auch aus meinem eigenen Erleben heraus, dass ich häufig auch mich morgens mal bei der Tasse Tee hingesetzt habe und gefragt habe, was steht denn heute für mich eigentlich an? Und ich dann so gemerkt habe, ja okay, es gibt so ein paar grobe Punkte, aber eigentlich so richtig weiß ich das noch gar nicht so. Ne? Da wird ganz vieles passieren, was ich nicht weiß. Und von daher war eigentlich eher so dieses Vergewissern in einer Haltung wichtig. Und zu dieser Haltung gehört ja dann dieses sich klar machen, wenn ich heute durch den Tag gebe, werde ich wirksam sein und werde ich dafür verantwortlich sein, dass Dinge auf bestimmte Art und Weise um mich herum beeinflusst werden. Mit dieser Verantwortung klar zu sein, dass ich Quelle von Wirkung bin. Dann auch die Klarheit darüber, ja, ich werde Leuten begegnen, die Dinge tun werden, die mir nicht gefallen. Und die auf eine Art und Weise mit mir umgehen werden, die mir vielleicht nicht gefallen wird. Dass ich vorneweg mir schon klar mache, wie will ich auf sowas reagieren. Ne? Dass die innere Haltung eher die der demütigen Haltung ist. Ne? Ich weiß halt, sowas gibt es. Und ich weiß auch, dass wir alle Fehler machen. Und dass sie eben nicht vielleicht jetzt in ihrer Kraft sind gerade. Ne? Oder nicht gut Zugang zu ihren inneren Ressourcen in der Form haben, dass sie anders hätten mit mir umgehen können. Also so ein bisschen Puffer geben der Umwelt und den anderen Menschen dann. Dass ich mir auch selber nochmal sage, überstürz deine Urteile nicht. Ja, auch wenn dein Autopilot dir instantan eine Deutung anbietet und sagt, oh, was für ein Arsch. Das einfach dir klar machst, nein. Lass es erstmal ruhig in dir ruhen für einen Moment. Schau es dir an und frage dich, was ist jetzt ein gerechtfertigtes Urteil in diesem Moment? Und wenn das ein schwieriges Urteil ist, welche der Tugenden kann mir helfen? Brauche ich die praktische Weisheit? Brauche ich die Mäßigung? Brauche ich den Mut? Brauche ich die Gerechtigkeit? Oder was auch immer an den Untertugenden dann. Und dieser Gedanke, so eigentlich eher mich in meiner Haltung zu vergewissern, das ist was, wo ich auch selber gemerkt habe, dass mir das auch innerlich tatsächlich sehr geholfen hat. Und ich fand es auch spannend, weil ich auch mal gemerkt habe, wenn ich meine eigene Stimme höre, dass das auf mich nochmal anders wirkt, als wenn ich eine fremde Stimme höre. Nicht, weil mir die Stimme besser gefällt, sondern einfach, weil offensichtlich irgendwie durch die Vertrautheit nochmal eine andere Wirksamkeit entsteht. Und von daher wäre es zum Beispiel auch ein Gedanke, wer diese Morgenmeditation nutzen will, soll sie selber einsprechen. Der Text ist ja auf der Webseite. Und sie sich dann morgens einfach mal anhören. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe ja auch das Gegenstück noch gemacht, die Abendmeditation. Und das war tatsächlich auch so, es gab mal so Tage, aus denen ich ratlos rausgekommen bin oder wo ich auch abends gemerkt habe, boah, ich bin jetzt echt irgendwie durch. Und dann habe ich mir die angehört und das war wirklich spannend, weil es nochmal so Perspektiven angeboten hat, auf den Tag drauf zu schauen. Und da habe ich selber gemerkt, dass ich so eine innere Befriedigung empfunden habe danach, so, weil ich für mich anders habe drauf gucken können auf diesen Tag. Und ich glaube, das sind vielleicht so die Impulse, die ich da jetzt halt mit im Zusammenhang mit diesen beiden Meditationen noch geben kann.
Und man kann das ja für sich auch abwandeln. Also das ist ja
total
nicht sakrosankt, weil das der Alex geschrieben hat.
Naja, so ein bisschen Nachfrage wäre schon gut, aber nein.
Nein, man kann da schon noch. Quatsch. Aber zum Beispiel, ja, wenn man sagt, für mich ist diese oder jene Idee aber relevanter, auch gerade in dem Abschnitt, in dem ich mich in meinem Leben gerade befinde. Zum Beispiel finde ich, in Situationen, die sehr anstrengend für mich sind, wo ich weiß, das ist gerade eine Phase, da bin ich extrem unter Druck, hilft mir zum Beispiel wirklich morgens mehr nochmal zu vergegenwärtigen, welche innere Ressource kann ich aktivieren. Es geht natürlich auch in Richtung Tugend, aber es ist auch so, was habe ich in mir, was ich heute nutzbar machen kann, womit ich heute arbeiten kann, wo ich nur den Zugriff jetzt finden muss, wo, ja, wie so einen kleinen Knopf, den man mal anmacht, weißt du?
Ja.
Das ist so ein Aspekt, aber das ist bestimmt für jeden da draußen was anderes, wo er sagt, das ist eine, ihr habt uns jetzt auch schon viele von euch länger gehört, das sind hilfreiche Aspekte an der Stoa.
Ich glaube, was tatsächlich so ein absoluter Kern ist, das ist mir jetzt Anfang der Woche nochmal klar geworden, da bin ich in einem Curriculum gewesen, wo ich auch als Trainer mit, da geht es um persönliche Entwicklung. Und da war ein erstes Modul gewesen, da war ich noch nicht dabei. Und ich bin jetzt in eine Sitzung reingekommen, wo die Teilnehmer darüber berichtet haben, was denn so an Wirkung in ihnen entstanden ist durch das erste Modul. Und das war spannend zu hören, dass fast bei jeder Person die Aussage drinsteckte, ich bin jetzt häufiger in einem reflektiven Modus. Also wo vorher praktisch das Leben immer im Autopiloten gelebt wurde, haben die sich jetzt auf einmal immer wieder zwischendurch selber in diese Beobachterperspektive reinbegeben und haben angefangen zu hinterfragen, warum tue ich eigentlich gerade das, was ich tue. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine der absoluten Kerneinsichten in der Stoa, dass es genau darum geht, die Beobachterperspektive in mir selber, meine Poharesis zu erkennen, sie dann auch anzufangen zu leben und mit der Zeit Stück für Stück zu entwickeln. Weil wenn wir sagen, dass wir über die Tugendhaftigkeit reden, über die innere Weisheit, dann geht es ja um nichts anderes, als dass der Beobachter, den wir selber in uns konstruieren, diese Eigenschaften bekommt. Also dass wir im Prinzip einen weisen inneren Freund oder eine innere Freundin uns da mit der Zeit etablieren, die uns in jeder Situation begleiten kann und sagen kann, weiß nicht, oder ne, guck doch mal dahin oder dorthin. Und umso mehr
und halt noch nicht.
Genau, ja. Und umso mehr diese Perspektive an Klarheit gewinnt, umso besser fühlen wir uns dann auch begleitet, ne? Dann sind wir ja bei dem Eudaimonia, ne? Diese guten, sich selber gut zu begleiten. Und von daher glaube ich, ist tatsächlich das, was wir beide ja irgendwie so beschreiben, eigentlich das Ringen mit der Frage, wie diese Beobachterperspektive am besten Platz in unser Leben finden kann.
Ja, wer jetzt sagt, das ist ja schön und gut, dass ihr beide das so on the fly macht, aber ich hätte gerne noch was Handfestes, woran ich mich orientieren kann, neben Alex Abend- und Morgenmeditation. Da würde ich noch ein Buch euch nahelegen, und zwar ist das von unserer Freundin Brittany Pollard.
Mhm.
Er hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Journal Like a Stoic, aber es gibt es im Finanzbuchverlag auch auf Deutsch, da heißt es das Stoizismus-Journal. Und das ist ein 90-Tage-Programm, in dem Brittany einem hilft, sich auf diese Reise zu begeben, zu sich selbst, wo sie eben einem verschiedene Prompts an, also kleine Fragestellungen, kleine erstmal immer auch Zitate an die Hand gibt, stoische Zitate aus verschiedensten Texten und genau, an denen man sich dann abarbeiten kann, wo man eben dann auch in dem Buch selber seine Notizen machen kann. Das ist immer, wie gesagt, so aufgebaut. Man hat erst dieses kleine Zitat, dann einen sehr kurzen Text. Das ist wirklich, wir reden über ein paar Zeilen, in denen Brittany pointiert zusammenfasst, was will uns dieser Text sagen? Was heißt das für uns heute? Und dann macht sie zwei Fragestellungen und man kann sich davon eine aussuchen jeweils. Das finde ich auch toll, denn manchmal liest man sowas und denkt sich, oh, das spricht mich jetzt so gar nicht an, da muss ich mich jetzt total verbiegen, um da eine Antwort zu finden. Aber darum hat man hier diese Varianten und kann sagen, gut, mit einer von diesen beiden Fragen kann ich jetzt gerade doch ein bisschen was anfangen und da lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Und da muss man sich da auch nicht eine halbe Stunde oder so mit beschäftigen, sondern ich würde sagen, aus meiner Erfahrung 10 bis 15 Minuten, wenn man da mal die Ruhe findet, ist absolut ausreichend. Sie hat das so gegliedert, das sind eben, also die 90 Tage sind in drei verschiedene Großkapitel unterteilt. Und das erste Kapitel heißt, stelle dich deiner inneren Kritikerin, dass man eben erstmal mit sich selber sich beschäftigt und guckt auf die eigenen Urteile, auf den inneren Kompass, auf, ja, was ist mein Anspruch an Vergebung, an externe Validierung, all diese großen Themen, die man mit sich selbst erstmal ausmachen muss. Und dann ist das zweite Kapitel, die zweiten 30 Tage heißen die Straße zur Akzeptanz. Und dann geht es eben darum, wie man mit diesem stetigen Wandel umgeht, der draußen stattfindet. Wie geht man mit schwierigen Menschen um? Wie geht man mit seinem eigenen, ja, schwierigen Charakter teilweise in der Welt außen um? Alle möglichen Themen dazu, tugendhaftes Auftreten. Und das dritte ist dann tatsächlich Leben mit Tugend. Das ist dann die Königsdisziplin, worum es im Stoizismus immer geht. Und ja, auch um Dankbarkeit kultivieren im stoischen Sinne, um wo unsere Aufmerksamkeit liegen sollte jeden Tag. Also ich finde, da hat Brittany ein ganz tolles Werk, wer da mal einsteigen möchte, geschaffen, wenn jemand sagt, ich möchte ein bisschen an die Hand genommen werden auf diesem Weg.
Und die Beobachterperspektive strukturiert zu
Richtig.
entdecken. Man muss sich nur klar machen, dass man, wenn man das tut, genau eben diese Beobachterperspektive einnimmt. Und wenn man das darüber dann bewusst macht, vielleicht verinnerlicht man es dann in dieser Form, dass man auch im Alltag ohne die Anleitung Stück für Stück dann da halt für sich selber einen Schritt weiterkommt. Ja, nee, sehr schönes Buch. Ja, ich habe es auch hier liegen. Habe auch immer wieder mal reingeguckt. Da sind sehr schöne Sachen von Brittany drin. Ist einfach auch eine sehr kluge Frau, muss man sagen.
Ja, das ist sie und inspirierend in ihrer auch eben Arbeit mit modernem Stoizismus, dass sie da alles schafft und immer wieder kreiert. Gerade ein neues Buch über Jesus und Stoizismus herausgebracht. Also es ist noch gar nicht da, aber wird im Februar erscheinen. Spannend.
Ja, nee, wirklich eine spannende Perspektive, ja. Gut, ja. So viel erstmal heute für das Thema Stoic Journaling.
Ja, hoffentlich haben wir da für euch trotz unserer etwas anderen Haltung zum Thema wirklich verschriftlichen von Tagebucheinträgen euch trotzdem vielleicht noch ein paar erhellende Impulse zu geben können. Und dann wollte ich hier gegen Ende euch noch auf etwas anderes hinweisen. Und zwar ist das ein toller neuer Podcast, der jetzt ganz neu erschienen ist. Der heißt Hope Punk. Hoffnung als Entscheidung. Wir werden ihn euch auch in den Shownotes verlinken. Und der ist von Maite Schomburg. Und Maite beschäftigt sich eben mit dem Thema, ja, die Idee Hoffnung und was die in unserer heutigen Gesellschaft bewirken kann. Und da war ich als Gästin jetzt eingeladen und habe mit ihr mich drüber unterhalten, was Hoffnung in einem stoischen Weltbild heißt. Wir haben das in vergangenen Folgen ja schon mal besprochen. Hoffnung nicht ganz einfache Idee im Stoizismus, weil zumindest ein sich komplett aufbauen oder sein Leben auf Hoffnung, auf das Prinzip Hoffnung setzen, würden die Stoiker eben davon eher abraten. Aber das heißt für mich trotzdem nicht, und ich will jetzt das Thema mit dir hier, Alex, nicht ganz aufmachen, aber das heißt eben nicht, dass Hoffnung keinen Wert oder nicht existent ist im stoischen Weltbild. Und über diesen inneren Raum, den es noch gibt und unser Wirken in der Welt, im stoischen Sinne, habe ich mich mit Maite unterhalten. Und ja, vielleicht hat ja der eine oder die andere mal Lust, da reinzuhören.
Ja, ich glaube, die Stoiker würden ja Hoffnung übersetzen als positive Möglichkeiten, die in jeder Situation immer auch noch gegeben sind. Wie wahrscheinlich ist dann eine andere Sache, aber sie sind da und das ist eine bewusste Entscheidung, ob ich mich eben für diese Möglichkeiten entscheide oder für andere. Ja, und wie gesagt, dann Hoffnung als bewusste Entscheidung ist eigentlich schon wieder sehr stoisch.
Ja, also da war auch eine große Schnittmenge, die wir festgestellt haben in unserem Denken.
Nee, sehr spannend. Sollten wir dann unbedingt in die Shownotes reinpacken? Und vielleicht können wir Maike dann auch mal irgendwann mal hier einladen und mal ihre Erfahrung dazu hören, wie sie sich jetzt mit diesem Thema nach einiger Zeit dann fühlt.
Da habe ich große Hoffnung, dass das passieren wird. Und Maite hat einfach auch eine ganz berührende persönliche Geschichte, die sie dazu geführt hat, dass sie Hopepunk gestartet hat. Mhm. Und ich glaube, die würde sie ja auch mit uns teilen. Und ja, wenn ihr da neugierig drauf seid, dann seid gefasst auf 2026.
Sehr gut. Ja, dann sind wir heute an dem Punkt angekommen, wo wir dann für heute sagen, bis bald. Sofern das Schicksal das zulassen wird.
Genau, macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.